Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Das Verrückte an der Pandemie ist doch, es kommt immer anders und schneller, als man denkt. Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland ist zu Beginn der Impfkampagne vorbildhaft durchgestartet und nun, ein knappes Jahr später, ist Mecklenburg-Vorpommern Schlusslicht beim Impfen in Norddeutschland. Wie kam es dazu? Mehr dazu gleich bei uns in Deutschland heute. Außerdem, mit oder ohne Empfehlung der STIKO, Eltern und der schwierige Weg zur Corona-Impfung der Kinder. Und geliebt, aber gefährdet. Viele Dorfkirchen in Brandenburg verfallen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit viel von der Ampel die Rede. Allerdings hat die nichts mit der parteipolitischen Farbgebung der Landesregierung zu tun. Nein, es geht um die Corona-Ampel. Sie zeigt an, mit welchen Maßnahmen Landkreise und gegebenenfalls das Land auf die steigende Zahl von Infektionen reagieren müssen. Noch steht die Ampel zwischen Gelb und Rot auf Orange. Und das heißt, die Lage ist handhabbar. Dennoch führt das Gesundheitsministerium derzeit eine gesonderte Impfwoche durch. Denn bei der Einführung der Impfstoffe vor knapp einem Jahr als Impfprimus gestartet, liegt Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile mit anderen ostdeutschen Ländern seit Monaten unter dem Bundesdurchschnitt. Silke Hasselmann hat nachgeforscht, woran es liegt.
Auch in der vorpommerschen Hansestadt Stralsund öffnen einige Hausarztpraxen ihre Türen über die üblichen Sprechstundenzeiten hinaus, um Interessenten gegen Corona zu impfen. Von denen, die für ihre erste Impfung anstehen, mag sich niemand am Mikrofon über die Beweggründe äußern. Anders der 72-jährige Herr, der gerade eine Praxis verlässt und auf die Frage antworten mag.
Dass sich hier im Land Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch relativ viele Leute dafür entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich habe keine Erklärung dafür, aber ich kann nur sagen, ich selber bin geimpft, Booster fertig mit allem drum und dran. Und die Leute, die sich nicht impfen lassen, normalerweise ist das für sie auch eine Chance, um gut über den Winter zu kommen. Das verstehe ich selber nicht.
Gestern knackte Mecklenburg-Vorpommern immerhin die 70%-Marke bei den Erstimpfungen. Rund 67% sämtlicher in MV gemeldeten Bürger haben einen kompletten Impfstatus nach der zweiten Impfung, 15% eine Auffrischung. Und doch liegen diese Zahlen immer noch unter dem Bundesdurchschnitt. Der habe es aber auch in sich, denn die Impfbereitschaft sei deutschlandweit überraschend hoch, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow.
Wenn Sie sich die Werte anschauen, da hätte man vor Jahren wirklich mit Glück überströmt dagestanden, hätte gesagt, nie gedacht, dass sich so viele Menschen impfen lassen. Wir sehen allerdings auch, dass durch Mutationen und andere Umstände das alles immer noch nicht reicht. Und am Ende des Tages wissen wir noch nicht mal, selbst wenn sich jeder impfen lassen würde, ob es dann reicht. Das sind natürlich so Themen, die Leute beschäftigen.
Anfangs dachte man auch in Mecklenburg-Vorpommern noch, im Osten sei die Impfbereitschaft besonders hoch, weil viele Leute das noch aus DDR-Zeiten so gewöhnt seien. Heute lautet eine oft gehörte These, dass die ostdeutschen Länder deshalb eine unterdurchschnittliche Impfquote aufweisen würden, weil gerade wendeerprobte Ex-DDR-Bürger eine kritiklose Staats- und Regierungsgläubigkeit ablehnten. Immerhin demonstrierten auch gestern Abend wieder einige tausend Menschen in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns gegen eine Corona-Impfpflicht, gegen eine soziale Ächtung Ungeimpfter und dafür, Zitat, die Kinder in Ruhe zu lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Entschieden für Stralsund.
Statt die Skeptiker nun rundheraus abzuqualifizieren, will Alexander Badrow lieber die Bürger in seinem aktuellen Podcast Fakten über Corona mit dem Stralsunder Klinikdirektor Professor Birth informieren. 46 Covid-Patienten, 7 davon beatmet, so der Stand. Dennoch sei das Stralsunder Klinikum, das mit Blick auf die vielen Ostseeurlauber besonders großzügig ausgestattet ist, von Überbelegung da Triage noch um einiges entfernt.
Also Sie müssen sich vorstellen, hier sind ja ein paar Millionen im Sommer mehr, logischerweise. Damit ist natürlich klar, dass wir von den Kapazitäten her da ganz gut aufgestellt sind. Man muss das halt genau beobachten und das tun die Gott sei Dank am Klinikum auch. Insgesamt, finde ich, haben wir da eine sehr stabile Situation in unserer Stadt. hat.
Indes weiß auch der Kommunalpolitiker, dass so mancher Nicht-Geimpfte lediglich die mRNA- oder Vektorimpfstoffe für sich ablehnt, die nur bedingt zugelassen sind. Sie warten immer noch auf sogenannte Totimpfstoffe gegen Corona. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Driese.
Die Zulassung dieser Totimpfstoffe wird ja momentan geprüft. Allerdings, ich habe dafür wenig Verständnis. Das Warten auf, dass es noch weitere Medikamente und andere Impfstoffe gibt, ist in der jetzigen Situation wenig akzeptabel, weil die Krankenhäuser jetzt überlastet sind und in Mecklenburg-Vorpommern die Inzidenz unter den Ungeimpften die Tausender-Marke längst überschritten hat.
Doch mit der Inzidenz unter den Ungeimpften ist es so eine Sache. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt offiziell nur als geimpft, wer 2 Impfungen plus 14 Tage hinter sich hat. Ob jemand nach durchstandener Covid-Erkrankung immunisiert ist, spielt bei der Erfassung gar keine Rolle. Zudem treiben vor allem die nahezu täglichen Tests bei den Kita-Kindern und den Schülern die Zahlen in die Höhe. Denn dadurch werden viele Infektionen entdeckt, ohne dass die Kinder und Jugendlichen Covid-Symptome entwickeln, gar schwer erkranken würden. Die Schweriner Gesundheitsministerin konzentriert sich derweil auf eine ganz andere Altersgruppe.
Gerade die ungeimpften über 60-Jährigen sind diejenigen, die mir am meisten Sorge machen, weil die durch Vorerkrankungen dann eben auch besonders anfällig sind und dann tatsächlich auch so schwere Krankheitsverläufe haben. Wir haben bei den über 60-Jährigen noch 14%, die ungeimpft sind. Und ich habe keine wirkliche Erklärung dafür. Also wir sind im Sommer ja mit allen möglichen kreativen Ideen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen. Von Impfen am Strand und Impfen mit einer Grillwurst und Nachtimpfen. Die ostdeutschen Bundesländer insgesamt sind unterhalb des Durchschnitts. Und da hilft es in Mecklenburg-Vorpommern auch wenig zu sagen, dass wir bei den ostdeutschen Bundesländern noch relativ gut dastehen. Es haben sich einfach zu wenig Leute impfen lassen.
Seit 2 Wochen melden Impfzentren und Hausärzte ein wachsendes Interesse an einer ersten Impfung. Doch wie schon zum Impfstart vor rund einem Jahr drohen überlastete Terminvergabe-Hotlines und Lieferengpässe den Schwung zu bremsen, weshalb Ministerin Stefanie Drese Richtung Berlin ruft.
Die Frage, wie bekommen wir noch mehr BioNTech-Impfstoff ins Land, ist eine, die ich mit Nachdruck Richtung dieser Stabsstelle auf Bundesebene richte. Das ist ein Problem in allen 16 Bundesländern.
Erst Primus, jetzt Schlusslicht. Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann zur niedrigen Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern. Israel hat sie bereits, die Corona-Impfung für Kinder. Dort werden Menschen zwischen 5 und 12 Jahren seit Ende November flächendeckend gegen das Coronavirus geimpft. In den USA sind bereits Millionen Kinder gegen das Virus immunisiert worden. In Deutschland könnte es bald auch losgehen. Der entsprechende BioNTech-Impfstoff soll ab nächsten Montag an die EU ausgeliefert werden. Doch noch liegt hierzulande keine Empfehlung der STIKO vor. Einigen Eltern dauert das viel zu lang. Sie lassen ihre Kinder off-label impfen. Das ist erlaubt, wenn der Arzt es für medizinisch notwendig hält. Ärzte verabreichen dann eine Dosis, die einem Drittel der Dosis für Erwachsene entspricht. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Anastasia Rohn hat sich umgehört.
Sie wollen, aber sie können nicht. Nina und Martin leben in Bayern. Sie haben entschieden, dass ihre beiden Söhne, 6 und 9 Jahre alt, eine Corona-Impfung bekommen sollen, auch ohne die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO. Einen Impftermin für die beiden haben sie allerdings noch nicht bekommen. Und ihr Kinderarzt wisse auch noch nicht, wann es mit den Impfungen losgehen kann. Nina hätte ihre Söhne gerne schon früher geimpft, auch weil ihre Kinder allein seit Beginn dieses Schuljahrs im September schon 20 Tage in Quarantäne verbringen mussten.
Ich finde es jetzt irgendwie viel zu spät mit der Kinderimpfung, ne? Also die vierte Welle ist da, jetzt soll die Impfung dann Mitte Dezember, Ende Dezember kommen. Und wir hatten halt schon diverse Kontakte, ne, mit unseren Kindern jetzt. Und ich finde es irgendwie schade, dass das so lang gedauert hat jetzt einfach. Oder mich ärgert sogar.
Auch in der Politik dauert die Entscheidungsfindung der STIKO manchen zu lang. Zuletzt war es NRWs Familienminister Joachim Stamp von der FDP, der sich im WDR so äußerte.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man in einer Pandemie mit der STIKO, so wie sie aufgestellt ist, dauerhaft arbeiten kann. Weil jetzt, wo es um die Abwägung auch geht von Risiken, was Ansteckungsverhalten angeht, was die Frage angeht, was Kindern sonst zugemutet wird, auch an Vorenthaltungen in ihrer Entwicklung, glaube ich, dass wir da mehr Beweglichkeit Möglichkeit brauchen. Und dementsprechend bin ich da über die Empfehlung nicht in jedem Fall zufrieden.
Martin, der Vater der beiden Söhne, zeigt auf der einen Seite Verständnis für die Arbeit und das Tempo der STIKO, findet aber auch, die Politik könnte schnellere Lösungen anbieten. Schließlich sei der Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bereits zugelassen.
Naja, es wird ein bisschen schwierig gemacht, weil man ja jetzt keine eindeutige Empfehlung für die Kinder hat. Man kann höchstens schlussfolgern. Es spricht ja nichts dagegen, dass man jetzt zum Beispiel von Seiten des Gesundheitswesens sagt, die Kinderärzte dürfen, wenn die Eltern das wünschen, die Kinder auch schon vorher impfen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, man tut ja von der Politik her so, als würde man auf die STIKO-Empfehlung angewiesen sein. Das stimmt ja aber so nicht ganz.
Trotz dichter Wolken und frischer Brise zieht es einige Eltern und ihre Kinder auf die Spielplätze im Kölner Süden. Viele Eltern stehen denen, die mehr Tempo wollen, skeptisch gegenüber.
Wenn Gremien bestimmte Verfahren haben, etwas zuzulassen, da finde ich, schaue ich viel zu wenig hinter die Kulissen. Und das irritiert mich jetzt nicht, sondern das finde ich eigentlich einen ganz normalen Prozess. Finde ich eher vertrauenserweckend.
Also ich würde auf jeden Fall warten, bis die STIKO sich äußert. Auf jeden Fall nicht vorher. Gibt es ja auch Eltern, die sagen, sie machen das jetzt schon. Aber ich kann ehrlicherweise nicht sagen, ob wir definitiv dann impfen, wenn die STIKO es empfiehlt.
Ich möchte mir da Zeit lassen. Es war zugelassen ab 12 und bis dahin will ich warten. Unter 12 nicht so gerne.
Nora Bertenburg kennt die Zweifel der Eltern. Die Ärztin hat eine HNO-Praxis in Köln und impft seit der EMA-Zulassung vor knapp 2 Wochen Kinder ab 5 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech.
Eltern überlegen sich sehr häufig, ob es möglicherweise für ihr Kind besser ist, sich in Anführungszeichen natürlich zu immunisieren mit dem Virus selber. Oder ob es eben besser ist, sich mit der Impfung zu schützen. Häufig im Gespräch findet man dann zu dem Konsens, dass eigentlich die Impfung ein weniger großes Risiko hat, gerade weil eben gewöhnlich keine so heftigen Immunreaktionen ausgelöst werden wie bei dem Virus selber und weil eben das Risiko für Long-Covid oder ähnliche Folgen für die Kinder nicht gegeben ist bei der Impfung.
Freitags ist Impftag in der HNO-Praxis der Ärztin. Seit der Zulassung durch die EMA häufen sich die Anfragen der Eltern. Mit der Empfehlung der STIKO werden wohl noch mehr Eltern zu ihr in die Praxis kommen.
Zur Corona-Impfung von Kindern hörten Sie eine Reportage von Anastasia Rohn. Sie ist der älteste sakrale Fachwerkbau weit und breit, die Dorfkirche von Arnsnester bei Herzberg. Das Schmuckstück, bald 400 Jahre alt, drohte zu verfallen, wäre sie nicht durch ein Denkmalschutzprogramm vor bald 2 Jahrzehnten instand gesetzt worden. Doch für viele andere Dorfkirchen Brandenburgs könnte jede Hilfe bald zu spät sein. Denn immer weniger Menschen gehen in die Kirche, es fehlt den Gemeinden an Geld und so bröckeln Jahrhunderte alte Kulturgüter vor sich hin, wenn nicht etwas passiert. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter berichtet.
Die ältesten Baubestandteile sind von 1449 nachgewiesenermaßen. Und damit ist diese alte Dorfkirche das älteste durchgehend genutzte Gebäude in Potsdam.
Hanna Lühmannsröben, Anfang 60, schwärmt und schwelgt. Sie steht in Golm am westlichen Stadtrand von Potsdam vor einer alten, vom Verfall bedrohten, aber denkmalgeschützten Dorfkirche. Eine Empore gibt es nicht mehr. In der leeren Hülle des Kirchenschiffs ist nur noch ein grober Steinklotz zu sehen, der frühere Altar. Die Wunden sind an vielen Stellen deutlich sichtbar.
Die Kirche ist vor etwa 10 Jahren als Sanierungsbaustelle stillgelegt worden. Bis dahin fanden Trauerfeiern immer von hier aus statt. Aber die baulichen Untersuchungen haben ergeben, dass das inzwischen keine gute Idee mehr ist, vor allen Dingen, wenn es stürmt oder so.
Wenn nicht bald etwas passiert, würde die denkmalgeschützte Feldsteinkirche irgendwann in sich zusammenfallen.
Tut mir leid, dass es hier jetzt wirklich staubig ist. Das ist ein Teil des Zustandsruine.
Die Potsdamer Theologin, Pädagogin und Hochschullehrerin Hanna Löhmannsröben will den Verfall verhindern. Daher hat sie sich mit Johannes Grebner vom Kirchbauverein zusammengetan. Die beiden haben eine Idee für die Nutzung entwickelt, eine Kirche für alle und jeden, nicht nur für Gemeinden.
Es wird ein Zentrum für den Ort, in dem man sich treffen kann, mich begegnen kann. Und jetzt sind wir einfach nur dabei, dieses Gebäude zu halten, dass es wieder 100 Jahre hält. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir auf der einen Seite haben, die wissen, wie man Gebäude erhält. Auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass sich sehr, sehr viele dafür engagieren und dafür Geld hergeben, um hier etwas zu schaffen, was Symbolcharakter haben könnte für viele, viele Dorfkirchen draußen auf dem Land.
Die Kosten des Dorf- und Begegnungszentrums eine knappe 1 Million Euro. Die Dorfkirche Golm wird wohl gerettet werden und wieder ein öffentlicher Ort werden, aber sie ist nur eine von vielen Kirchen, die inzwischen leer stehen. Brandenburg zählt 1.658 Kirchen und Kapellen, 1.500 Dorfkirchen. Viele Kirchgemeinden hier sind mit so vielen Kirchgebäuden überfordert, denn die Gemeinden schrumpfen. Allein in den letzten 5 Jahren ist die Anzahl der Gemeindemitglieder Kirche Brandenburgs um knapp 100.000 Menschen gesunken. Es fehlt den Kirchen an Geld. Viele Menschen in Brandenburg haben mit der Kirche nur noch wenig am Hut, weshalb für Dorfkirchen neue Konzepte gefragt sind, wenn sie nicht an Privathand verkauft oder abgerissen werden. Der Verkauf sei wirklich nur das letzte Mittel der Wahl, sagt Pröbstin Christina Maria Bammel. Gotteshäuser nennt sie Lebenshäuser. Sie müssten sich den heutigen Bedürfnissen anpassen und unterstreicht,
dass in ein Lebenshaus dann auch solche Konzepte gehören können wie Bildung für die Kleinsten und die Jüngsten, dass Begegnungsformate dort hineingehören können, dass vielleicht auch andere Vereine dort mit in die Nutzung gehen können.
Der finanzielle Sanierungsbedarf der knapp 1.700 Kirchen und Kapellen beträgt nach Angaben der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberschlesische Lausitz etwa 750 Millionen Euro. Rund 150 Kirchen sind stark renovierungsbedürftig, vom Verfall bedroht, bedürfen einer Grundinstandsetzung, weshalb dringend etwas getan werden müsse. In Kirchen fanden einst mal Ratssitzungen statt. Warum tagen heute dort nicht auch örtliche Abwasservereine oder die Feuerwehr, fragte kürzlich der brandenburgische Landeskonservator Thomas Drachenberg während einer Pressekonferenz. Doch oft genug sind es gerade Auseinandersetzungen mit den Denkmalpflegern, die eine neue Nutzung schwierig machten, berichtet Hanna Löhmannsröben, die die Golmer Dorfkirche zum Dorfbegegnungszentrum umwandeln will.
Wir haben gerade in den Einigungsprozessen mit der Denkmalpflege im Land Brandenburg heftige Debatten darüber, was eingebaut werden darf und was nicht, und liegen da auch noch nicht sehr dicht beieinander.
Schon allein der Einbau einer Toilette oder einer kleinen Teeküche in den Vorraum eines denkmalgeschützten Kirchengebäudes würde beim Denkmalschutz mächtige Bauchschmerzen auslösen. Alles nicht einfach, so das Fazit der etwas zerknirschten Hanna Löhmannsröben. Der Landeskonservator Thomas Drachenberg vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege verteidigt die strengen Auflagen.
Wir von der Denkmalpflege, wir haben das Ziel, diese Qualitäten in den unterschiedlichen Zeitschichten zu erhalten. Und bis jetzt haben wir von uns aus gesehen nicht den Konflikt, dass Kirchen auf Abriss stehen, leer stehen, bloß weil keine Änderungen passieren dürfen.
Am Ende geht es, auch in Golm, nicht darum, glattpolierte Kirchen mit goldenen Hauben in den Dörfern erstrahlen zu lassen. Denn ein denkmalträchtiges Gebäude zu sanieren, nur damit es am Ende wieder leer stehe, das wolle man nicht, betont auch Johannes Grebner vom örtlichen Kirchbauverein in Golm.
Wir schaffen etwas Neues in etwas sehr Altem.
Doch er weiß, auch alleine kriegt man das nicht hin. Um das Kulturgut Dorfkirche auch für die nächste Generation attraktiv zu machen, fordert er mehr Unterstützung auch durch die Kommunen, die Landkreise, die Bürgerschaft insgesamt.
Geliebt, aber gefährdet. Brandenburgs Dorfkirchen verfallen. Sie hörten eine Reportage von Christoph Richter. Sie wollen keine verlorene Generation sein. Die Studierendenvertretung FZS spricht sich angesichts der aktuellen Corona-Lage für ein Solidarsemester aus. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Stefanie Gebert in der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.